Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Europa muss sich warm anziehen, das sagen Ökonomen zu den geplanten noch drastischeren Zollplänen von Donald Trump. Schon am Tag seines Amtsantritts will er Kanada und Mexiko einen Zoll von 25% auf alles aufbrummen, mit starken Nebenwirkungen für Europa. Für die deutsche Wirtschaft ist das ein weiterer Mühlstein, das könnte mittelfristig zu einem Exporteinbruch in die USA führen. Gleichzeitig steht die deutsche Industrie massiv unter Druck. Fast täglich gibt es Hiobsbotschaften, zuletzt von ThyssenKrupp. Steht Deutschland vor einer Deindustrialisierung? Dazu gleich ein Gespräch mit IFO-Präsident Clemens Fuest. Wer eine Wohnung sucht oder sich was Größeres anschaffen will, der ist meist auf den Bonitätsnachweis der Schufa angewiesen. Aber was steht da eigentlich genau drin? Welche Daten werden gesammelt? Das sollen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt einfacher erfahren können. Es war schon in seiner ersten Amtszeit so, kaum hat Trump den Mund aufgemacht, hat er die Börsenkurse bewegt in die eine oder die andere Richtung. Heute ging es beim japanischen Nikkei nach unten, genauso in Frankfurt, denn Trump will Zölle in Höhe von 25% auf alle Waren, die aus Mexiko und Kanada kommen, einführen. Auf chinesische Exporte soll es nochmal 10% obendrauf geben. Ja, welche Auswirkungen hat das für Europa und Deutschland? Dazu schalten wir jetzt in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf. Hallo, Herr Wolf.
Ja, schönen guten Tag.
Zunächst mal, welche Papiere reagieren denn auf diese Ankündigung?
Wenn man sich die Top-3-Verlierer im deutschen Aktienindex anschaut, dann sind das alles Unternehmen, die in China und vor allen Dingen in den USA erfolgreich sind oder waren, wie zum Beispiel Daimler Truck, der Chemiekonzern Bayer, Volkswagen mit Verlusten bis 4%. Man hat also eine Art Warnschuss gehört durch die Ankündigung, die hohen Zölle gegen Kanada und gegen Mexiko seitens der USA einzuführen, wobei es auch ein Novum ist, denn man verknüpft diese Strafzölle ganz klar mit Einwanderungsfragen aus diesen Ländern. Bei mir zu Gast ist David Kohl. Er ist Chefvolkswirt beim Schweizer Bankhaus Julius Bär. Herr Kohl, wenn wir uns dieses Drohgebilde einmal anschauen, wie ernst ist das zu nehmen?
Ja, die Drohung ist ernst zu nehmen, aber Sie haben es schon angesprochen. Die Frage ist eigentlich, was verfolgt die USA oder dann Donald Trump als Präsident mit dieser Politik? Und da ist doch ein beträchtlicher Unterschied festzustellen zu dem Handelskrieg in der ersten Amtszeit, als wirklich fairere Handelspraktiken gefordert wurden. Jetzt sind es eben ganz andere Motivationen. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind diese Zölle wirklich dazu gedacht, eingeführt zu werden, dann wirklich auch erhoben zu werden oder wirklich ausschließlich und in der großen Zahl ein Druckmittel, um eben andere Ziele zu erreichen. Sie haben die Immigration genannt, es geht aber auch um die Importe oder den Schmuggel von illegalen Waren aus China in die USA. All das sind Bereiche, die möchte man jetzt mit dieser Zolldrohung erreichen. Und weil das eben ein Druckmittel ist, gehen wir davon aus, dass das eher eine Drohung ist, mit die man eben nicht wahrmachen möchte, sondern eben die Handelspartner hier oder die anderen Länder dazu zu bewegen, hier Maßnahmen zu ergreifen.
Kanada, die USA und Mexiko sind ja in einem Handelsbündnis vereint, der NAFTA. Die wurde in der ersten Amtszeit Trumps mühsam neu ausgehandelt. Da gab es viel hin und her, auch viele Drohgebärden. Mal ganz ketzerisch gefragt, dürfen die USA da eigentlich solche Zölle erheben?
Natürlich verstößt man dann gegen teilweise diese Abmachung. Gleichzeitig gibt es auch hier die Möglichkeit von Strafzöllen. Und so wurde das auch genannt. Das ist eben eine Strafe dafür, dass andere Länder, jetzt in diesem Fall Mexiko und Kanada, ihre vermeintlich verletzen, die eben auch in einem Abkommen sind. Hier geht es um Zuwanderung. Dies sollte geregelt sein. Das ist nicht erlaubt nach der Lesart der USA. Das heißt, es ist eine Gegenmaßnahme. Wenn man es so als Narrativ darstellt, dann wird man sich streiten, ob das geht, aber es wird erstmal eingeführt.
Was haben diese Drohungen mit der Wirtschaft in Europa zu tun?
Für die Wirtschaft in Europa, man macht sich natürlich bereit dazu, dass es auch hier Drohungen geben wird. Und die große Frage für die Wirtschaft in Europa ist, was möchte Trump? Was möchte die USA unter Trump wirklich von Europa? Hier kann man sich viele Dinge vorstellen. Einige sind zum Beispiel direkte Ansiedlungen in den USA. Das gibt es bereits. Aber viele Unternehmen produzieren eben auch in China für Exporte in die USA oder produzieren in Mexiko für Exporte in die USA. Das könnte etwas sein, was Trump ändern möchte und hier wirklich direkte Investitionen oder noch mehr direkte Investitionen, Produktionsstätten von Europa in den USA haben möchte. Aber hier ein ähnliches Bild, es wäre eine Drohkulisse, wenn wirklich man dem nachkommt, was Trump möchte, dann fallen dann wirklich diese Zölle gar nicht an.
Könnte denn dieser Schuss auch nach hinten losgehen, sprich, dass man sich von den USA abwendet, zum Beispiel Mexiko, raus aus der North American Free Trade Area hin zum südamerikanischen Handelsbündnis Mercosur, sich andere Märkte erschließt? Halten Sie das für denkbar?
Das ist sicherlich denkbar. Es wird auch in diese Richtung gehen. Gleichzeitig muss man sagen, die USA macht 30% des privaten Konsums weltweit aus. Das heißt, es ist einer der größten Märkte überhaupt in der Welt. Und es hat auch eine sehr, sehr starke Dynamik. Wir reden ja immer darüber, dass die USA, gerade der private Konsum, sehr gut läuft. Gerade im Vergleich zu den Schwellenländern, gerade im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu China. Aus dem Grund muss man sagen, das kann man verfolgen, diese Strategie. Ob sie erfolgreich sein wird, wirklich um Geschäft zu machen, das wird sehr schwierig. Aus dem Grund glauben wir, dass die Länder hier tatsächlich unter Druck stehen, weil eben der US-Markt nicht nur so groß ist, sondern auch diese enorme Dynamik aufweist.
Also man verhandelt, weil an den USA kein Weg vorbeiführt wirtschaftlich.
Das ist derzeit der Fall, ja, und das war unter Trump 2016 bis 2020 nicht der Fall. Die USA hat hier eine sehr viel stärkere Verhandlungsposition, wenn sie mit diesen Zöllen droht.
David Kohl war das, Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Beer. Danke für Ihren Besuch hier auf dem Frankfurter Börsenparkett.
Ja, danke auch euch aus Köln. Herr Wolf, wie sieht es denn am Gesamtmarkt aus? Wo steht der DAX aktuell?
Der deutsche Aktienindex hält sich eigentlich angesichts der Nachrichtenlage relativ wacker, verliert aktuell 44 Punkte oder 0,2% und steht jetzt bei 19.358 Punkten.
Gestern Abend gab es einen außerplanmäßigen Wechsel in den Indizes im SDAX. Das ist der Index der kleineren Unternehmen, nämlich der Windparkbetreiber Encavis. Der ist da rausgeflogen. Warum denn?
Nun, für die Mitgliedschaft in einem Index in der DAX-Familie, sei es der große DAX, sei es der MDAX oder eben der Kleinwerteindex SDAX, ist es wichtig, dass man als Unternehmen ein gewisses Gewicht in die Waagschale wirft. Und die ist bei Encavis nicht mehr gegeben. Das Unternehmen wird ja von einem Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors KKR übernommen und damit für zu leicht befunden für den SDAX. Wüstenrot und Württembergische, ein Finanzdienstleister mit angeschlossener Bausparkasse, übernimmt den Platz.
Gerade laufen ja viele Diskussionen darüber, ob Beschäftigte wieder verstärkt ins Büro kommen sollen. Das ist eine große Diskussion in der Deutschen Bank zum Beispiel. Der Videodienstleister Zoom, der sieht das aber ganz anders. Der macht sich wohl keine Sorgen, dass die Leute aus dem Homeoffice verschwinden.
Ja, während man sich in den Banktürmen in Frankfurt, das ist richtig, Frau Holz, sehr bemüht, die Menschen wieder reinzuholen in die Büros, geht man beim Videodienstleister Zoom davon aus, dass der Trend zum sogenannten hybriden Arbeiten, also zum Arbeiten auch aus dem Homeoffice heraus, weiter anziehen wird. Deshalb hat man die Umsatzprognose hochgeschraubt und damit kräftige Kursgewinne erzielt.
Also in andere Richtungen und anders als der deutsche Bankchef glaubt vielleicht. Jetzt schauen wir noch auf den Euro, auf den Kurs der Staatsanleihen und auch den Goldkurs.
Der Euro ist anhaltend gefragt, zieht um 0,4 US-Cent an auf 1,0535 $. Grund dafür sind Aussagen des Bundesbankchefs Joachim Nagel, der gesagt hat, man werde sich mit Zinssenkungen vielleicht zurückhalten müssen. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 2,16% und Gold büßt $45.07 ein. Fällt auf $2,625.33.
Danke an Stefan Wolf, live von der Frankfurter Börse. Und wir haben es gerade gehört, der Gegenwind für die deutsche Wirtschaft, der wird noch stärker durch Trump. Dabei scheinen die Probleme jetzt schon riesengroß zu sein. Fast täglich kommen Hiobsbotschaften von Industrieikonen, von VW, Bosch und gestern von ThyssenKrupp. Es geht um Sparen, um Werkschließungen, um den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen. Bei ThyssenKrupp Stahl soll 40% des Personalstands gekappt werden. Hat die Industrie in Deutschland keine Zukunft mehr? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Clemens Fuest gesprochen. Er ist Präsident des IFO-Instituts. Zunächst der Blick auf ThyssenKrupp. Wie ernst ist die Lage?
Die Lage ist sehr ernst für ThyssenKrupp Stahl. Und der Hintergrund ist einfach der, dass wir einen Strukturwandel haben. Stahlproduktion wird zunehmend in Schwellenländer verlagert, insbesondere nach China. Wenn wir mal zurückschauen, die letzten 25 Jahre, in diesem Zeitraum ist die Stahlproduktion um ein Viertel gesunken. Das heißt, in Deutschland ist eigentlich nur noch Stahl wettbewerbsfähig, der von ganz besonderer Qualität ist oder eben so speziell, dass das in Schwellenländern nicht hergestellt wird. Dieser Strukturwandel heißt einfach, dass die Stahlindustrie in Deutschland schrumpft. Dazu trägt auch bei, dass ja aus der deutschen Industrie die Nachfrage sinkt, weil die gesamte Industrieproduktion sinkt, insbesondere in der Autoindustrie.
Hat denn Stahl aus den Hochöfen in Duisburg überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, das hat immer dann eine Zukunft, wenn das Stahl ist, der eben in den Schwellenländern nicht so leicht produziert werden kann, aber Länder wie China haben ja auch großen technologischen Fortschritt vorzuweisen. Da steigt die Qualität. Insofern ist klar, dass dieser Stahl unter Druck gerät. Das wird schon noch eine Zeit lang weitergehen, aber das ist eine schrumpfende Branche in Deutschland.
ThyssenKrupp steckt ja auch mitten in der Transformation, muss seine Emissionen senken mithilfe von grünem Stahl und auch mithilfe von Milliardensubventionen von Bund und Land. Ist das eine Chance für den Konzern?
Das ist ein Pilotprojekt, mit dem man jetzt versucht, mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff Stahl herzustellen. Das ist vielleicht in ferner Zukunft mal eine Chance. Das ist aber überhaupt kein tragendes Geschäftsmodell für heute. Das dürfen wir nicht vergessen. Dieser Stahl ist nicht wettbewerbsfähig und wird es auf lange Zeit nicht sein. Wir wollen ja letztlich Industrie haben in Deutschland, die Steuern zahlt und keine Industrie, die Subventionen verschlingt, denn Industrie, die Subventionen braucht, die zerstört ja erstmal Wohlstand. Das kann man nur rechtfertigen, weil es ein Pilotprojekt für die Zukunft ist, aber das ist eine ferne Zukunft und ob das jemals klappt, ist völlig offen. Ist keine Basis für das Geschäftsmodell von Thyssen.
Ich habe schon angesprochen, die Hiobsbotschaften häufen sich. VW will massiv sparen, Werksschließungen sind nicht mehr sakrosankt. Ford und Bosch bauen tausende Stellen ab. Steht Deutschland vor einer Deindustrialisierung? Kommt das jetzt?
Ja, wir haben zwei Bereiche, in denen Deindustrialisierung stattfindet. Das sind die energieintensiven Industrien. Das ist teilweise eine Folge der deutschen Energiepolitik, die eben sich sehr eng auf Erneuerbare beschränkt. Ausstieg aus Atom und so weiter. Andere Länder haben eine breitere Energiepolitik. Das hat also hier die heimische Politik gewissermaßen verursacht. Und dann müssen wir jetzt auch mit den Konsequenzen leben. Das andere Thema ist der Übergang zur Elektromobilität, bedeutet auch, dass weniger Wertschöpfung in Deutschland stattfindet. Führt das insgesamt zu Deindustrialisierung? Das hängt jetzt von uns ab, wenn es uns gelingt, Bedingungen zu schaffen, in denen andere Industrien expandieren, Bedingungen zu schaffen, in denen neue Unternehmen entstehen, dann muss Deindustrialisierung nicht stattfinden. Aber dazu brauchen wir eben eine andere Wirtschaftspolitik.
Aber Sie haben schon gesagt, dass die Deindustrialisierung an Fahrt gewinnt. Was meinen Sie damit?
Im Moment gewinnt die Deindustrialisierung an Fahrt. Die Industrieproduktion sinkt seit 2018 in Deutschland und wir sehen eben, dass etwa 30% unserer Industrieproduktion sehr stark unter Druck steht. Das sind eben die energieintensiven Industrien und die Automobilindustrie.
Darf man energieintensive Branchen fallen lassen mit allen Konsequenzen, zum Beispiel für das Ruhrgebiet? Ist das nicht eine ganz schwere Hypothek?
Es hilft ja jetzt nichts, sozusagen mit Subventionen dagegen anzugehen. Auch für das Ruhrgebiet gilt, man muss neue Chancen schaffen. Man muss neuen Unternehmen Möglichkeiten geben. Es bringt nichts erst, das Energieangebot zu verknappen und sich dann zu wundern und dagegen anzusubventionieren, dass energieintensive Industrien schließen.
Aber jetzt soll ja zumindest ein bisschen wieder gegen ansubventioniert werden. Das ist zumindest die Idee des noch Wirtschaftsministers Robert Habeck. Er will an die hohen Netzentgelte ran. Ist das eine gute Idee? Müssen diese Kosten sinken?
Wir müssen über die Netzentgelte reden, das ist richtig. Wobei man da sehen muss, letztlich müssen Kosten schon auch angelastet werden. Also wenn die Kosten da sind und wenn die dauerhaft da sind, dann müssen sie auch von der Industrie getragen werden. Ist es nur so, wenn man energieintensive Industrien noch hat und vielleicht auch Zukunftsindustrien, denken wir mal an KI, das ist ja auch energieintensiv, dann verteilen sich die Fixkosten des Netzes eben auf viele und dann kann man das Ganze halten. Wenn jetzt ein Teil der energieintensiven Industrien schließt, dann steigen natürlich erstmal die Netzentgelte, wenn man Fixkosten eben auf weniger Unternehmen umlegt. Deshalb muss man aufpassen, dass man hier nicht die energieintensive Industrie in ihrer Gänze verliert. Aber es gilt trotzdem, am Ende müssen Kosten angelastet werden.
Jetzt haben wir in der Regierung im Übergang bald Neuwahlen im nächsten Jahr, so bald auch wieder nicht. Es dauert ein paar Monate. Was muss auch eine neue Regierung kurzfristig tun, um noch Schlimmeres zu verhindern?
Ja, so ganz kurzfristig kann man relativ wenig machen, aber es geht darum, einen durchdachten und tragfähigen Plan für den Industriestandort Deutschland zu entwickeln. Ohne eine veränderte Wirtschaftspolitik droht tatsächlich Deindustrialisierung. Das heißt, das Programm muss lauten, wir brauchen eine umfassende Strategie, um für Industrie und da vor allem auch für neue Industrien gute Bedingungen zu schaffen.
Zum Beispiel, welche neuen Industrien, was sehen Sie da?
Wir haben ja eine große Zahl von Unternehmen aus dem Mittelstand, Familienunternehmen, die sogenannten Hidden Champions, die heute durchaus erfolgreich sind, die können expandieren. Außerdem müssen wir uns stärker um den Bereich der Start-ups kümmern. Was nichts bringt, ist jetzt irgendwelche Sektoren definieren, in denen wir glauben, erfolgreich zu sein. Das muss sich eben am Markt zeigen, sondern man muss in der Breite gute Bedingungen für Investitionen schaffen. Das heißt, weniger Bürokratie, weniger Überregulierung, steuerliche Entlastung, eine bessere Infrastruktur. Wir müssen investieren in die Ausbildung der Beschäftigten in Deutschland, zum Beispiel was digitale Fähigkeiten angeht. Wenn wir also an diesen Bedingungen etwas verändern, dann werden schon neue Unternehmen entstehen und dann muss die Industrialisierung nicht sein.
Sehen Sie das irgendwo in den politischen Programmen bisher?
Was ich sehe, ist, dass auch die Ampel ja versucht hat, Maßnahmen zu ergreifen, um das Wachstum zu stärken, verschiedene Wachstumspakete zumindest diskutiert hat. Also die Politik hat ihre Aufmerksamkeit schon etwas verlagert. Vor 5 Jahren hat man sich im Prinzip nur daran umgekümmert, neue Wohltaten zu erfinden im Sozialstaat, sich um Klimapolitik zu kümmern, aber das sehr kleinteilig. Also es gibt da schon eine Veränderung des Fokus der Politik. Das reicht alles noch nicht, aber ich denke, erste gute Ansätze sind da schon zu sehen.
Jetzt haben Sie mir eine Brücke gebaut. Vor 5 Jahren, da war Angela Merkel noch im Amt, war Bundeskanzlerin. Frau Merkel veröffentlicht heute Abend ihre Memoiren und spricht sich für eine Reform der Schuldenbremse aus, um zu investieren. Also etwas, was sie ja gar nicht getan hat in ihrer Regierungszeit. Muss die Reform jetzt kommen?
Mit der Schuldenbremse anzufangen, ist meines Erachtens falsch. Wir brauchen Strukturreformen. Wir müssen Staatsausgaben umschichten Richtung Investitionen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir als drittes Element auch über Schulden reden. Aber mit Schulden anzufangen, ist falsch.
Sagt Professor Clemens Fuß, Präsident des Münchner IFO-Instituts. Eins der größten Probleme für die deutsche Wirtschaft ist der Mangel an Fachkräften. Das wird sich noch verstärken, wenn die Boomer in Rente gehen. Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt eine Rechnung aufgemacht. Danach braucht Deutschland bis 2040 jährlich Hunderttausende Zuwanderer, damit das Arbeitskräftepotenzial nicht einbricht. Sebastian Schreiber über die Studie.
Politisch gesehen ist das Thema Zuwanderung umstritten. Aus Sicht der Wirtschaft aber ist die Lage klar. Deutschland ist dringend auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung kommt der deutsche Arbeitsmarkt langfristig nicht ohne Zuwanderer aus dem Ausland aus. Der Analyse zufolge heißt das, bis 2040 brauche es jährlich etwa 288.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland, um den Bedarf zu decken. Ohne zusätzliche Zuwanderung würde die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland nach den Berechnungen bis 2040 um etwa 10% zurückgehen. Susanne Schulz, Migrationsexpertin der Bertelsmann Stiftung, hebt hervor, der demografische Wandel und das Ausscheiden der Babyboomer in den kommenden Jahren stellten den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Natürlich müsse vorrangig das inländische Potenzial genutzt werden, so Schulz, doch reiche das nicht aus, um den künftigen Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Laut Analyse wäre der Personalmangel in Thüringen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland ohne zusätzliche Einwanderung besonders groß. Der Fachkräftemangel ist auch eines der Themen, das Investoren bewegt, wenn es um den Wirtschaftsstandort Deutschland geht. Die Lage der Konjunktur hierzulande ist angeschlagen.
Sebastian Schreiber berichtete, wer eine Wohnung mieten will, ein Auto kauft oder viel online bestellt, der kennt das. Die Zahlungsfähigkeit wird zunächst überprüft, kann eine Weile dauern. Die Unternehmen erkundigen sich bei der Schufa und geben ihrerseits Informationen weiter. Als Betroffener, als Verbraucher war es bisher ziemlich schwer, an diese Daten ranzukommen. Das soll sich jetzt ändern. Die Schufa-App Bonify verspricht mehr Transparenz, kostenlos, auch ohne Haken. Gregor Lischka.
Vor gut 2 Jahren übernahm die Schufa das Start-up-Unternehmen Bonify. Mittlerweile zählt die Bonify-App nach eigenen Angaben etwa 2 Millionen Nutzer. In Zusammenarbeit mit der Schufa wurden peu à peu neue Features in die Finanz-App eingebaut. Seit gut 1,5 Jahren können User dort etwa ihren Schufa-Basisscore einsehen. Seit einem Dreivierteljahr werden sie dort auch über Negativeinträge informiert, beispielsweise wenn ein Unternehmen sich bei der Schufa darüber beschwert, dass die Person auch nach mehrmaliger Mahnung eine Rechnung nicht beglichen habe.
Und jetzt kommt eben das finale Puzzlestück vom Schufa-Score Bonify. Das ist das Thema der Vertragsdaten und eben der Benachrichtigungen der Zugriffe auf ihre Bonität.
Bemerkt Andreas Bermig, Geschäftsführer von Bonify. Was er damit meint, ab sofort können Menschen in Deutschland jederzeit digital Einblick in alle bonitätsrelevanten Informationen erhalten. Zum Beispiel, welche Firmen haben Informationen über mich bei der Schufa angefragt? Welche Kreditkarten, Immobilienkredite oder Leasingverträge sind bei der Schufa gespeichert? Aus Sicht der Schufa und Bonify ist das ein Schritt in Richtung maximaler Transparenz für die Verbraucher. Aus Sicht von Michael Möller von der Bürgerbewegung Finanzwende werfen diese Entwicklungen allerdings erneut grundsätzliche Fragen über das Geschäftsmodell der Schufa auf.
Schufa-Bewertungen bleiben eine Blackbox, auch wenn Bonify jetzt von maximaler Transparenz spricht. Denn die Menschen wissen weiterhin nicht, warum sie wie bewertet wurden. Hier jetzt von maximaler Transparenz zu sprechen, ist dann eher Augenwischerei.
Ein weiteres Feature, das heute von Bonify präsentiert wurde, sollten Nutzer beim Check ihrer Daten etwaige Unstimmigkeiten feststellen, können sie über einen Fehlermelden-Button direkt einen Korrekturvorgang anstoßen.
Das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Entwicklung, dass in Einzelfällen die Leute mitbekommen, hier gibt's einen Negativeintrag über mich, stimmt der überhaupt?
Meint Michael Möller von Finanzwende.
Es zeigt eben aber auch, die Schufa sammelt viele Daten, kann auch gar nicht sicherstellen, dass all diese Daten richtig sind. Die haben im Zweifel aber einen großen Einfluss darauf, wie ich geschäftstüchtig bin, ne? Zum Beispiel beim Abschluss von Handyverträgen oder beim Eröffnen von einem Bankkonto. Und es ist gut, dass man das sehen kann als Verbraucher. Es zeigt aber auch, es ist ein grundsätzlich schwieriges Geschäftsmodell, wenn die Schufa selber gar nicht für die richtigen Daten sorgen kann.
Statt diese Informationen, die über Menschen bei ihnen eingehen, also selber auf Fehlerhaftigkeit zu überprüfen, verlagere man aus Sicht von Michael Möller die Verantwortung dafür auf den Verbraucher ab, indem er sich beispielsweise über die Bonify-App selber um die Reklamation fehlerhafter Einträge kümmern müsse. Der Chef von Bonify, Andreas Bermich, glaubt, die App biete nun eine große Hilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich über ihre Bonität und finanzielle Situation informieren wollen. Für die Zukunft gehe es der Schufa-Tochter darum,
wie wir es hinkriegen, möglichst viele Hilfestellungen und Hebel unseren Nutzerinnen anzubieten, ihre Bonität und Finanzen zu verbessern.
Bis 2030 will Bonify auf 10 Millionen Nutzer anwachsen.
Die Zeitungskommentare befassen sich auch mit dem Stellenabbau bei ThyssenKrupp. Insgesamt sollen 11.000 Stellen wegfallen.
Das Magazin Kapital bemerkt, auf jeden Fall tickt die Uhr für den Stahl in Duisburg immer lauter. Gegenwärtig gibt es keine Anzeichen für eine stärkere Nachfrage und höhere Preise. Die Kosten müssen also schnell herunter und nicht erst gestreckt über einen längeren Zeitraum. Der Mutterkonzern hat sich nun bereit erklärt, für 2 Jahre die Liquidität für die Tochter zu sichern. Von den 11.000 Stellen, die ThyssenKrupp loswerden will, entfallen gerade einmal 5.000 auf den direkten Personalabbau. Diese Zahl liegt eher am unteren Ende der Erwartungen. Trotzdem reicht sie aus, um die stets kampfbereiten Betriebsräte und Vertrauensleute der IG Metall in Rage zu versetzen. Man muss mit heftigem Streit rechnen. Die Augsburger Allgemeine glaubt, immer mehr Industriebosse verlieren offenkundig den Glauben daran, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland kurzfristig drehen wird. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels lässt man gut eingearbeitete Leute ja nicht leichtfertig gehen. Noch sind es einzelne Branchen, die nach der Notbremse greifen. Daraus droht eine Eigendynamik zu entstehen, die auch andere Wirtschaftsbereiche erfassen kann, wenn niemand das Ruder herumreißt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht ein auf die italienische Großbank UniCredit, die auch an einer Übernahme der Commerzbank interessiert ist und nun ein Angebot für das heimische Institut Banco BPM vorgelegt hat. BPM ist für UniCredit ein interessantes Zielobjekt, denn sie ist ein führender Anbieter in der Lombardei, dem Kraftzentrum der italienischen Wirtschaft. Die Transaktion ist eine Wette auf die italienische Wirtschaft. UniCredit kann seine Heimatbasis, wo sie heute den Großteil ihrer Gewinne macht, nicht vernachlässigen. Gleichzeitig durchkreuzt die Bank mit dem Angebot die Pläne, einen konkurrierenden dritten Bankenpol in Italien aufzubauen, mit dem die Regierung in Rom liebäugelt.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.